Ich habe es am Anfang gesagt, der erste Sonntag im November ist traditionellerweise der Reformationssonntag, wo man eben an das Geschehen der Reformation denkt. Seit das Berner Kirche seit 2017 die Vision hat, reden wir vom Visionssonntag und tun jeweils einen von diesen Sätzen, heute eben der 7. Gegenwart gestalten, auf Gottes Zukunft setzen, bedenken. Die Reformationsbahn ist ja am 7. Februar 1528 durch die Regierung eingeführt worden. Vielleicht wisst ihr, dass das Berner Oberland zuerst begeistert ist dafür gewesen. Zwei Drittel vom Oberland haben im Kloster Interlaken gehört. Die Bauern waren Leibeigene. Sie mussten Frondienst leisten und Zinsen zahlen. Nein, sie meinten, wir werden dann frei. Und als sie gemerkt haben, dass sie vom Regen in die Raufe kommen, dass sie plötzlich nicht Frondienst, sondern Wehrdienst müssen leisten und Steuern zahlen, sie waren dagegen. Im Mai 1528 ist das Berner Heer auf Interlaken ausgerückt und dann haben die Interlakener bis ins Hasliufer, Grims und Susten müssen schwören, dass sie die Reformation annehmen. Im Sommer hat man den Frutigtaler und Adelbodner das gleiche Ultimatum gestellt. Und die letzten waren die Obersimmentaler, die im November 1528 auf bernischen Druck reformiert wurden. Vielleicht ist bekannt, dass das Niedersimmental, also Wimmis, schon 1527 reformiert worden ist, das erste Gebiet im Kanton Bern. Und zwar, weil der berühmte Pfarrer von Erlenbach, der Peter Kunz, dann seine Haushälter geheiratet. Es gibt 2027 im Schlossmuseum Spiez eine grosse Ausstellung über die Reformation im Berner Oberland. Und es ist ein Arbeitskomitee am Arbeiten, ich bin dort auch dabei. Und es wird eine Haufe interessante Veranstaltungen geben. Ich selber habe seinerzeit meinen Akzess, heute sagt man Masterarbeit, über die Einführung von der Reformation im Obersimmental geschrieben. Aber jetzt also zum Visionssatz, die Gegenwart gestalten, auf Gottes Zukunft setzen. Eine der Eigenschaften dieser Vision und ihrer Leitsätze, das sind die starken Verben. Gestalten, setzen. Der letzte Leitsatz ist ein gutes Beispiel. Es bestreitet niemand, dass die Kirche sich bei ihrer Verkündigung vom Evangelium auf den Horizont der jeweiligen Zeit oder Geschichte, Gesellschaft, die sie drinnen lebt, muss einstellen, für das sie überhaupt noch verstanden wird. Aber der erste Halbsatz sagt nicht nur, wir müssen mit der Zeit gehen, sondern man soll die Gegenwart gestalten, also selbstbewusst. Man will sich nicht einfach von der Gesellschaft vorgeben, was man zu sagen hat oder zu tun hat, sondern man will die Kirche und ihre Tätigkeit als Dienst an der gesamten Gesellschaft verstanden wissen. Wir verstehen uns nach wie vor als Volkskirche, ob bei rückläufigen Mitgliederzahlen, Offenheit für Gesellschaft, Dienst für Gesellschaft, ist nicht von den Zahlen abhängig. Aber wir wollen auch nicht außer Acht lassen, dass wir seit ein paar Jahren wirklich einen Traditionsabbruch erleben. Eben tut Strittszahlen als ein Beispiel. Unsere Landeskirche verliert seit ein paar Jahren pro Jahr mehr als 7'000 Mitglieder. Kürzlich habe ich mit jemandem vom Kirchgemeinderat von der Friedenskirche Bern geredet, wo ich 71 konfirmiert wurde. Dann haben 17'500 Leute zu dieser Kirchgemeinde gehört. Jetzt sind es noch etwas über 4'000. Und die haben offenbar an jeder Sitzung etwa 20 Kirchen austritt. Das ist verrückt. Und vor allem sind es die Jüngeren und Mittleren, die austreten, also die eigentliche Zukunft. Man sieht den Traditionsabbruch, aber auch am Umgang mit den Feiertagen. Als ich jung war, in den 70er Jahren, 80er Jahren, waren die Kirchenfeiertage viel mehr geschützt. Es hat praktisch keine sportlichen oder Vergnügungsanlässe gegeben. Es ist enorm aufgelöst worden, aufgeweicht worden. Man hat doch bis vor ein paar Jahren, vor jedem Feiertag, entweder ein Wort zum Sonntag in einer normalen Zeitung oder dann auf der Frontseite einen Artikel zum Feiertag von einem Pfarrer oder von einem Pfarrer geschrieben. Das ist vorbei. Und wichtige drei Kirche, Familie, Schule gibt es vielen Orten nicht mehr, weil viele junge Lehrpersonen nicht mehr sich als Christen verstehen. Oder stellt euch mal vor, die Schüsse von dieser jungen Frau auf Maria, auf Jesus. Unglaublich. Stellt euch mal vor, das hat jemand von der SVP gemacht, was es für einen Sturm gegeben hätte. Oder das hat ein Christ in einem muslimischen Land gemacht. Dann wären die Christen gekommen. Und bei uns gibt es tatsächlich noch Leute vor Kirchen, die das entschuldigen. Das ist für mich unverständlich. Man schießt überhaupt nicht auf Leute. Aber schon gar nicht auf Maria, auf Jesus. Eben, der Traditionsabbruch ist leider da. Ein weiteres Beispiel vielleicht die Kirche mit Münsingen. Ich war ja dort 20 Jahre Pfarrer. Seinerzeit haben wir 6 Katechetinnen gebraucht. Kürzlich habe ich gehört, jetzt längt dann noch eine, weil die Leute die Kinder nicht mehr taufen und er geht auch nicht mehr in die Kalwe gehen. Aber gleichwohl, die Gegenwart gestalten kann die Kirche nur, wenn sie ihre eigene Stimme sicht und hörbar einbringt. Wenn man von der Kirche nur zu hören bekommt, dass sie auch für den Klimaschutz und gegen Krieg in der Ukraine oder in Gaza sei, oder dass sie auch selbstverständlich Menschenrechte befürworten, reicht das nicht. Sicher, die Kirche soll sich mit anderen gesellschaftlichen Kräften für die Themen stark machen. Aber gleichzeitig muss man merken, dass sie immer noch eine andere Perspektive vertritt. Etwas, was andere nicht sagen, vielleicht nicht können sagen. Von dieser Perspektive spricht der zweite Halbsatz. Auf Gottes Zukunft setzen. Auf Gnade setzen. Das hat der Schweizer Schriftsteller Gerhard Meyer einmal gesagt. Das ist sein Lebensmotto. Auf Gnade setzen, das schweigt mehr als auf Gnade hoffen. Wer auf etwas setzt, sein Geld, seine Kraft, seine Lebenszeit, der oder die entscheidet sich für etwas und geht damit das Risiko ein. Ebenso, wer eben auf Gottes Zukunft setzt. Man hätte können sagen, man hoffe auf Gottes Zukunft. Aber auf Zukunft setzen bedeutet mehr. Es heisst, sein Leben unmissverständlich so zu gestalten, als liege vor uns nicht eine dunkle Zukunft, sondern eben die Welt, die Gott selber bringt, und in dieser Gerechtigkeit und Frieden werden herrschen. In jedem Gottesdienst und oft für uns im Stillen beten wir mit dem Unser Vater, dein Reich komme. Das zu beten und damit ernst machen, das heisst auf Gottes Zukunft setzen. Und das ist viel mehr als die Hoffnung, nach dem Tod in einem schönen Jenseits weitergeben. Der Kurt Marti hat einmal gesagt, Hoffnung auf eine Zukunft, das sei eigentlich hoffnungslos egozentriert. Auf Gottes Zukunft setzen heisst, fest darauf vertrauen, dass die Zukunft Gott gehört und nicht all den Mächtigen und Mächten, die sich als Herren von der Welt aufführen. Das ist die unverschämte Hoffnung vom Glauben. 1950 hat der dann zumalige deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gesagt, am Kirchentag im Deutschen, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das Vertrauen ist begründet, weil christlicher Glaube ist Glaube daran, dass Gott Jesus von den Toten hat auferweckt. Am lebenden Jesus Christus gehört Gegenwart und darum ist auch Zukunft seine Zukunft. Wir singen es dann noch, die Strophe. Er selbst kommt uns entgegen, heisst es im dritten Strophe vom Lied 843, wo wir dann auch singen. Auf Gottes Zukunft setzen ist keine Vertröstung auf bessere Zeiten. Es ist höchst gegenwartsrelevant. Wer darauf vertraut, dass Gott seine Zukunft wird verwirklichen, lebt auch in der Gewissheit, dass es sich lohnt, sich schon jetzt für Gottes Gerechtigkeit und seinen Frieden einzusetzen. Sogar wenn die Gegenwart trüb aussieht, ist es das für Christenmenschen kein Grund für Resignation und Zynismus. Nicht die Aussicht, dass wir die Welt einmal verändern oder gar werden retten, ist ein Grund für unsere Hoffnung, sondern Gottes Versprechen, dass er die Welt einmal radikal transformieren und retten will. Darum sollen wir, wie wir es gehört haben, im Epheserbrief uns einsetzen, Kräfte, die verschiedenen Fähigkeiten, die wir sie nutzen. Eben die einen sind Apostel, die anderen Propheten, die anderen Verkündiger, wieder andere Hirten und Lehrer. Es gibt in jeder Gemeinde, ob ihr euch Zwimmis, die verschiedensten Gaben, die muss man brauchen. Und so wie ich in den Jahren, in denen ich hier predigen, Wimmis kennen, sind da ein Haufen Menschen für die Kirchgemeinde im Einsatz. Ganz unterschiedliche Funktionen. Das heisst, der Leib Christi aufbauen und zur Einheit vom Glauben und von der Erkenntnis von Gottes Sohn kommen. Es geht darum, dass wir zusammenwachsen zum Haupt, zu Jesus Christus. Er tut den ganzen Leib, die ganze Gemeinde zusammenfügen und zusammen haben. In Liebe. In Liebe soll man wachsen. Wie Liebe wird man gefördert. Auf diese Hoffnung setzen Christenleute. Für diese Hoffnung einzustehen, ist die nobelste Aufgabe der Kirche. Darum steht am Schluss vom letzten Leitsatz der Vision mit gutem Grund eben ein starkes Verb auf Gottes Zukunft setzen. Wir müssen nicht meinen, wir können das Gottesreich erzwingen, das kann allein Gott realisieren. Aber wir können alles dafür machen, dass es kommen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gaben einbringen, aber nicht das Gefühl haben, wir müssen die ganze Welt und ihre Probleme auf unseren Achseln tragen, sondern wir sollen in Wort und Zeugen und Taten Zeugen sein, dass wir fröhlich Gottes Reich entgegengehen. Und da gibt es durchaus im Grossen wie im Kleinen einen Haufen Zeichen, dass das Christentum und das Kirche lebt. Ich mache auch da ein paar Beispiele. Vor etwa einem Jahr hat die weltberühmteste Rock'n'Roll-Gruppe der Welt, Rolling Stones, ein Gospel herausgegeben. Ein wunderschönes Lied, findet ihr im Internet, wo der Mick Jagger mit der Lady Gaga singt «Sweet Sounds of Heaven», also himmlische Töne vom Himmel. Die Männer sind jetzt 80 und ich staune einfach, wie die immer das Gespür hatten für den Zeitgeist vor 60 Jahren. Die Jugendunruhe, Strassenkampf, und heute in dieser verrückten Welt von Kriegen und Flüchtlingsnot kommen sie mit dem Glauben, mit dem Evangelium. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht und mit Staunen festgestellt, dass die Männer also alle zusammen ein Leben lang Mitglied von der anglikanischen Kirche sind geblieben, keine austreten. Und dass Mick Jagger, sein Vater, sogar Kirchmeinrat war, und Sportlehrer. Und darum ist ja der Junge mit 80 noch so fit in den Turnschuhen. Ein anderes Beispiel, das mir Hoffnung macht. Der Bischof Markus Büchel von St. Gallen, ich kenne ihn aus dem Feldpredigerdienst, hat heuer an Pfingsten nicht in der Kathedrale St. Gallen predigt, sondern im Gefängnis. Und hat damit eigentlich gemacht, was der Jesus so gemacht hat, nämlich zu den Verbrecher, zu den Sündern, zu den Zöllnern gegangen und dort das Evangelium verkündigen, was nötig ist. Es gibt hoffnungsvolle Beispiele auf kirchenpolitischer Ebene. Ich habe noch Kontakt mit verschiedenen Kirchenpräsidien der Schweiz. Ich war diesen Sommer einmal in Aarau mit dem Aargauer Präsidenten, gehe zum Mittagessen. Und ich mache etwas Interessantes im Aargauischen. Und zwar haben die auch einen Haufen Austritte, vor allem jüngere und mittlere Leute. Und jetzt haben die ein Beratungsbüro beigezogen und sich jetzt beschäftigen mit der Aargauer Kirche 2040, also in 16 Jahren. Sie gehen davon aus, dass dann noch die Hälfte der heutigen Mitglieder dabei sind und machen sich jetzt Gedanken dazu, was heisst das für die Stellen, für die Kirchgemeinden und für die Verwaltung. Das ist vorausdenkt, sogenannt antizipiert. Oder ein anderes Beispiel, der Kirchenratspräsident von Basel-Stadt, der Lukas Kundert. Basel-Stadt ist ja die Kirche, die am meisten Austritte hatte und keine staatliche Unterstützung bekommt. Und er hat es jetzt fertiggebracht, dass man ein neues Finanzierungsmodell hat. Und zwar tut man mit den Kirchensteuern noch den Gottesdienst und die Seelsorge zahlen. Und alles andere, das zahlen die Leute selber. Also ihr habt ja verschiedene Gruppen in eurer Kirchgemeinde. Wenn es zum Beispiel die Jungschi zusammenkommt oder irgendein Chor oder eine Lesegruppe, dann zahlen die einen Obolus. Also Beispiel vielleicht, wenn das Kind am Samstag die Jungschi kommt, kommt vielleicht ein 5-Liber, der sie einzahlt. Und so ist die Basler Kirche plötzlich wieder viel, viel stärker geworden, als sie es lange war. Ihr seht, ich bin zwar pensioniert und nicht mehr in der Kirchenpolitik tätig, aber ich verfolge es. Und ich nehme mit Genugtuung, Freude, solche Zeichen von der Hoffnung zur Kenntnis. Der US-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr hat diese christliche Haltung in einem kleinen Gebet ausgedrückt. Das findet sich auch in unserem Gesangbuch, Lied 8, also Nummer 844. Gott, schenke mir Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, Mut, das zu ändern, was ich ändern kann, und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen.